Ich lese uns den Predigttext aus Psalm 24 in der Schlachter. Ein Psalm Davids. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf dem Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Sela. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscher, er ist der König der Herrlichkeit. Sela.
Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich begrüße euch mit dem Vers: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So ein Adventsmorgen ist keine selbstverständliche Sache, aber wir dürfen einfach gespannt sein in dieser Erwartung. Unser Herr ist damals wiedergekommen und daran erinnern wir uns. Und dieser Herr, der wird auch wiederkommen. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. Wer kennt Graham Pearson von der Universität in Alberta in Edmonton? Keiner? Hier ist er. Den kennt ihr. Ja? Der hat etwas in der Hand, eine Pinzette. Und in der Pinzette steckt noch was drin. Ich gehe mal ein bisschen dichter dran. Wisst ihr, was das ist? Ich habe es noch ein bisschen größer. Was ist das? Ein Stein kam hier gerade schon mal. Bitte? Uli, was sagst du? Nein, es ist tatsächlich keine Zahnplombe Amalgam. Es ist ein Diamant. Nicht geeignet, um Schmuck herzustellen. Aber dieser Diamant hat was Besonderes. Und zwar, wer hat denn schon mal von Ringwoodit gehört? Nee. Und wisst ihr was? Ihr wohnt alle da drauf. Ringwoodit, in diesem Diamant, guckt mal, da gibt es einen, da wo dieser rote Strich hingeht, da gibt es einen Bereich, wisst ihr, wie groß der ist? Den Diamanten habt ihr jetzt eben ja schon mal gesehen. Und wenn ihr euch jetzt dieses kleine Stückchen vorstellt, das ist weniger als 0,5 Millimeter. So, da ist Ringwoodit drin. Dieses Ringwoodit findet man im Erdmantel, und zwar in 600 Kilometern Tiefe. So tief hat noch kein Mensch bohren können. Die tiefste Bohrung, die die Menschen bisher gemacht haben, ist, glaube ich, 12 Kilometer tief. Diese 600 Kilometer Tiefe, da haben wir nur die Möglichkeit, über solche besonderen Sachen wie zum Beispiel diesen Diamanten auch nur ein kleines Pröbchen von zu bekommen. So, das hat man jetzt also genau untersucht und man hat festgestellt, dass die große Bedeutung vom Ringwoodit aus dem Kontaktbereich von der Übergangszone zum unteren Erdmantel, also Der obere Erdmantel, die Erdkruste ist etwa 70 Kilometer. Dann kommt der äußere Erdmantel, der geht dann bis etwa auf 600 Kilometer Tiefe. Und dann kommt der innere Erdmantel und das ist ja dann nochmal ein paar Kilometer. Jedenfalls, dort könnte in gebundener Form beispielsweise bis zu sechsmal bis zu sechsmal mehr Wasser eingeschlossen sein, als es die Menge in allen Ozeanen entspricht. Ist auf einmal vielleicht was ganz anderes. Ja? Wasser in der Tiefe. Mich hat das ein bisschen daran erinnert, Gott hat bei der Sintflut die Wasser aus der Tiefe geholt und die Wasser vom Himmel. Und jetzt haben wir hier in der Wissenschaft einen Beweis, eine starke Vermutung, dass da unten in der Erde so viel Wasser drin sein könnte, dass man alle Ozeane sechsmal da drin unterbringen würde zusammen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich auch nicht. Was wir aber wissen, das ist nicht Wasser, das jetzt so wie das Wasser ist, was wir kennen, sondern das ist da in einer Mineralform drin. Aber diese Elemente sind alle da. Und wir wissen auch nicht genau, wie es da hinkommt. Aber das Interessante ist, der David, der wusste das scheinbar schon. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Ey, das fand ich stark. Ja? Er hat den Erdkreis gegründet über den Meeren. Ey, wir sahen, nee. Stimmt ja gar nicht. Die Meere sind für sich, die Erde ist für sich. Und wenn wir wissen, die Erdkruste ist 70 Kilometer dick, wir sind noch nicht tiefer gewesen. Aber vielleicht ist doch hier in dieser Aussage, er hat den Erdkreis gegründet über den Meeren, vielleicht noch viel mehr drin. Wir müssen es nur entdecken, wie jetzt hier mit diesen riesigen Wasservorkommen, die unter der Erde sind. Finde ich spannend. Dass sich die Bibel auch heute noch dazu eignet, um Wissenschaft zu betreiben, können wir übrigens auch in Israel sehen. In Israel werden die Wüsten wieder grün. Ihr könnt mal auch im Internet gucken, übrigens hier diese Sache mit dem Ringwotit, das könnt ihr auch mal im Internet nachlesen, da gibt es jede Menge Seiten zu und da kann man ohne Ende zu sich verlieren in den Blättern und so weiter. Aber eine nächste Seite, die ich euch empfehlen kann, Faszination Israel. Da gibt es etwas über die Wälder in Israel und dann ist da dieser Journalist, der mit einem Israeli durch diese Wälder geht und sagt, boah, 50 Hektar Wald in der Wüste, wie kommt man denn da drauf, dass man hier Wald anbaut in der Wüste? Und dann sagt er, ja, wir haben gelesen in der Bibel. Und wenn du liest und kriegst raus, bei David gab es hier Wälder, dann müssen diese Wälder ja auch irgendwo in der Wüste vielleicht auch wieder wachsen können. Oder wenn es da Wein gab, dann haben wir versucht, bei diesem Wäldern erstellen, die Täler freizulassen und haben da gesagt, die nächste Generation kommt dahin und die baut da Weinberge an. Und genau das haben sie gemacht. Und diese Weinberge, die wachsen da auch heute. Und es ist mit der beste Wein, der da in der nördlichen Wüste entsteht. Und die nächste Sache ist, muss mal gerade was trinken. Die nächste Sache ist, um die Gegend von Jericho. Was ist denn da gewachsen? Wo haben wir da einen Hinweis? Wisst ihr das? Als Israel aus der Wüste kam und hat Jericho eingenommen, da heißt es dann auf einmal, die Gerstenernte war. Mit anderen Worten, in dieser, was jetzt Wüste ist, ist Gerste gewachsen. Folglicherweise, was haben die gemacht? Die haben angefangen, die Erde ganz vorsichtig zu bewässern, und haben festgestellt, ja, der Sand ist gar nicht so richtig viel. Da unten drunter ist nochmal gute Erde. Und wenn wir das ganz vorsichtig machen, dann ist es so, dass da auch wieder Gerste wächst. Wie kommen Sie da drauf? Weil Sie gesagt haben, wir lesen in der Bibel und gucken, dass das wirklich stimmt, was da drin ist. Und das ist der Punkt, warum wir heute sagen können, das, was in der Bibel drinsteht, das ist wahr. Und daran wollen wir glauben und darauf wollen wir uns verlassen. Und der David, wenn der sagt, Gott hat diesen Erdkreis befestigt über den Meeren, ja, dann wollen wir mal gucken, wie das ist. Und wenn man jetzt diesen Psalm sieht, den Psalm 24, in welcher Verbindung steht er? Ihr kennt, glaube ich, alle Psalm 22, oder? Psalm 22 fängt an mit den Versen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Psalm, wo auch da der David schon den Kreuzestod von Jesus beschreibt, wie Jesus am Kreuz qualvoll stirbt. Und das lange bevor die Kreuzigung erfunden wurde. Dann kommt der Psalm 23. Kennt ihr ihn auswendig? Der Herr ist mein Hirte. Ja? Und dann schließt der David diesen Psalm und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und der Psalm 24, der geht jetzt erstmal hin und sagt, ja, Gott ist derjenige, der alles in der Hand hat. Gott ist derjenige, der der Schöpfer ist, der diese feinen Sachen bis in 600 Kilometer Tiefe und darüber hinaus gemacht hat, der das gebraucht, der uns mit einem Verstand versorgt, dass er uns Freiheiten gibt. Und der David sagt jetzt, guck mal, wenn ich im Hause des Herrn bleiben will, ja, wer darf denn eigentlich im Hause des Herrn sein? Und das kommt in diesem Vers 3. Wer darf auf den Berge des Herrn steigen und wer darf auf seiner heiligen Stätte stehen? Wisst ihr es? Wer dahin darf? Ich zeige es euch. Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Also seid ihr alle dabei, dürft ihr alle hin. Wer von euch hat unschuldige Hände? Hat in seinem ganzen Leben nie was Falsches getan? Es gab einen in der Bibel, den reichen Jüngling. Der sagte, Gebote habe ich alle gehalten. Und ihr? Nie was mitgehen lassen? Nie jemandem mal eben einen Zack gemacht? Oder mit dem Ellbogen? Wird schon schwierig, oder? Wer unschuldige Hände hat. Also ich habe die nicht. Mit Sicherheit nicht. Und ein reines Herz, wie ist denn im Inneren? Jesus geht ja in seiner Bergpredigt darauf ein, dass er sagt, ey, es geht nicht nur um das, was ihr wirklich tut, sondern in den Gedanken fängt es doch an. Wer von euch hat ein reines Herz? Wer ist so rein, dass er ja, auf diesen Berg Gottes, auf diesen Tempel, die heilige Stätte gehen darf? Dürfen wir das? Ich habe noch, ihr habt das hier nochmal groß gemacht, ja. Unschuldige Hände, ein reines Gewissen. Ja, im Herzen gibt es keine Falschheit. Von ihren Lippen kommt nie ein Meineid. Also in meiner Vergangenheit, da habe ich immer mal wieder gehört, wo dann Leute so ganz flapsig gesagt haben, ich schwöre, ja. Ob das dann alles wirklich so richtig war, keine Ahnung. Aber wenn wir uns das jetzt wirklich angucken, Römer 3, Vers 12, da bringt der Paulus das auf den Punkt. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Alle Menschen sind Sünder. Alle Menschen sind nicht in der Lage, in dieses Heiligtum zu gehen. Wenn wir jetzt hier Ende hätten, wäre das deprimierend, oder? Dann könnten wir nach Hause gehen, könnten sagen, ach, bringt sowieso alles nichts, weitermachen. Aber wir haben noch einen Vers, Johannes 1, 1. Johannes 1. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Ich habe vergessen, mein Statusbild von gestern mit hier reinzubringen. Da war der Nikolaus, der sagt, ich habe Geschenke für alle. Und dem kommt Jesus entgegen. Ich habe ein Geschenk, das für alle reicht. Und das ist es nämlich, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir unsere Fehler vor ihn bringen, wenn wir unser ganzes Leben, was wir einfach nur falsch führen können, wenn wir das zu Gott bringen, dann will er uns reinigen. Wir dürfen um Vergebung bitten. Wir dürfen dann diese Vergebung auch annehmen. Und das ist ein Geschenk. Wir kommen jetzt in diese Phase der Geschenke. Ja? Rebecca freut sich, wenn sie jede Menge Geschenke verkaufen kann. Ja? Und die Janine auch, wenn in ihrem Schrank immer mehr Geschenke geholt werden. Wir freuen uns alle, wenn wir Geschenke bekommen. Aber erstaunlicherweise, auch wenn wir schenken dürfen, werden wir selbst beschenkt. Und Jesus will uns dieses Geschenk der Vergebung, bietet er uns an und er gibt uns das. Und wir dürfen es einfach annehmen, dürfen sagen, danke Herr, dass du alles für uns getan hast. Und wenn wir uns das so richtig überlegen, dann ist auf einmal doch alles wieder anders. Wenn wir das angenommen haben, dann sind wir auf einmal wieder die Leute, die auf diesen heiligen Berg gehen dürfen, ja? Die an der heiligen Stätte stehen dürfen. Und was ist die Folge davon, wenn wir zum Tempel kommen? Die Folge ist, der Mensch, der da hinkommt, er wird Segen empfangen von dem Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Kann uns was Besseres passieren? Segen vom Herrn empfangen? Und Gott wird uns in Treue begegnen. Der Paulus schreibt das auch, ja. Wenn wir nicht treu sein können, dann ist er doch treu, dass er uns vergibt, dass er uns rettet. Und das finde ich so toll. Gott ist ein Gott der Treue. Ja, daran erkennt man Gottes wahres Volk. Menschen, die nach ihm fragen, es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Das sind die rechten Nachkommen Jakobs. Die Israeliten, der David damals, der hat danach gesucht. Der hat auch in seinem Leben so viel, ich sage das einfach mal, Mist gebaut. Ja? Bis hin, dass er Morde in Auftrag gegeben hat. Und absolut schuldig geworden ist. Und trotzdem hat er immer wieder Gottes Nähe gesucht. Und hat danach, ja, sich danach gesehnt, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und wir dürfen genauso nach diesem Gott fragen. Wir dürfen in seine Nähe kommen und dürfen sagen, Herr, wir wollen in deiner Nähe sein. Wir wollen unsere Sünden vergeben lassen. Wir wollen vor dein Angesicht treten. Wir wollen diese rechten Nachkommen Jakobs sein. Ich wünsche mir, dass wir in dieser Adventszeit, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, wo wir uns darauf freuen, dass Jesus auch wiederkommt, dass wir da ja, diese Nähe von diesem Herrn ganz besonders suchen. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit, der allmächtige Herr? Er ist der König der Herrlichkeit. Wenn ihr das hört, diese uralten Tore, was habt ihr da für einen Blick vor Augen? Ich habe euch meins mitgebracht. Wisst ihr, was das ist? Damaskustor in Jerusalem. Sehr gut, Christoph. Wer war schon da? Ja, sind doch ein paar. Das Damaskustor in Jerusalem. Genau, eins der erhaltenen Tore, die man heute so vorfindet, wie es jetzt hier ist. Dann gibt es noch ein anderes Tor. Wer weiß denn, welches das ist? Jonathan, du warst vor kurzem noch da. Den Namen nicht gemerkt. Das ist das Jaffa-Tor. Welches Tor? Wo ist das Tor denn? Ja, ne, was ich jetzt meinen wollte, guckt mal auf dem Bild, hier, ganz links, da ist das Tor. Und die Straße geht langs, also geht daneben, neben dem Tor durch. Wisst ihr, wie es dazu gekommen ist? Der Kaiser Wilhelm II. Ist dadurch. Genau. Aber der hätte doch auch durch das normale Tor gepasst. Und wenn ihr das so mal guckt, da passt sogar ein Reiter auf dem Pferd durch. Ja? Selbst wenn er da oben hier seine Pickelhaube auf hat. Upsala. Und das war aber eine Geschichte, der Sultan, der damals zu Jerusalem geherrscht hat, der hat ihn dann begrüßt und dann hat er, weil der Kaiser Wilhelm auf dem Pferd nach Jerusalem einziehen wollte, da hat er gesagt, dieses Pferd, wenn ein Reiter auf, oder wenn, doch der Reiter auf dem Pferd ist wieder doppelt gemoppelt, ja, sitzend auf dem Pferd durch dieses Tor einzieht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er der Sieger ist, dass er gewonnen hat, die Schlacht gewonnen hat und so weiter. Und da hat er gesagt, nee, nee, wir machen das anders. Wir machen ein Stück Mauer daneben frei. Und dann kommt er nicht siegreich durch dieses Tor geritten, sondern er musste daneben durch diesen Riss in der Mauer konnte er durchreiten. Das war nicht so prestigemäßig. Und damit konnte er sagen hier, nee, nee, das ist ja nicht derjenige, der durchs Tor reitet, folglicherweise, der hat gar nicht gesiegt, der Kaiser Wilhelm II. Man hat bis heute dieses Loch gelassen. Das war übrigens 1898 für unsere Geschichtsbegeisterten. Der Kaiser Wilhelm war sauer darüber, dass sie diese Mauer eingerissen haben und war überhaupt nicht glücklich. Aber na gut, er ist dann nachher doch dadurch geritten, nach Jerusalem rein. Aber das ist auch was, macht die Tore weit. Ja? Wenn die Tore nicht weit genug sind oder wenn man andere Effekte damit verbindet, dann macht man halt daneben ein bisschen Platz. Es gibt aber noch ein Tor in Jerusalem. Da gibt es ein paar Leute, die sitzen oder die stehen jetzt fast davor. Ich habe das nochmal ausgekramt, Birgit. Erinnerungen werden wach. Guckt mal, genau über dem Kopf von meiner Frau Da gibt es auch ein Tor. Das ist das. Wie heißt das Tor? Das goldene Tor. Genau. Das ist das Tor. Wir stehen nämlich hier auf dem Ölberg. Und vom Ölberg aus, wissen wir ja, ist der Messias in Richtung dem Tempel geritten. Auf dem Esel. Und da ist er durch dieses goldene Tor reingeritten. Und Jesus kommt auch wieder auf dem Ölberg. Und dann wird er auch wieder durch dieses goldene Tor in die Stadt marschieren. Und dann haben sich ein paar Leute gedacht, das müssen wir irgendwie anders kriegen. Ich bringe erstmal einen Vers aus dem Hesekiel, ich habe es hier dooferweise nicht aufgeschrieben. Und er führte mich wieder zurück an einen Weg im äußersten Tor. Ich meine, Hesekiel 14 wäre es. Das nach Osten steht und es war verschlossen. Da sprach der Herr zu mir, dieses Tor soll verschlossen bleiben und nicht geöffnet werden und niemand soll durch es hineingehen, weil der Herr, der Gott Israels, durch es hineingegangen ist. Darum soll es verschlossen bleiben. Ja, und hier sieht man, es ist verschlossen in der Zwischenzeit, aber da ist außerdem noch die Angst von dem Erbauer, dass er gesagt hat, ey, ich will ja verhindern, dass dieser christliche Messias da wieder durchgeht. Und deshalb haben sie es zugemauert. Wird das für unseren Herrn ein Hindernis sein? Nö, ich glaube nicht. Ja? Wer spricht und die Welt entsteht, der wird auch sprechen und das Tor ist wieder offen und wunderbar. Dann haben sie gesagt, der wiederkommende Christus, der ist ja auch hoher Priester. Lesen wir ja in dem Hebräerbrief. Da müssen wir noch ein bisschen was mehr in den Weg legen. Und deshalb haben sie hier unten einen Friedhof noch vor dieses Tor gemacht. Aber warum der Friedhof? Ein hoher Priester darf nicht mit Toten in Berührung kommen, wenn er auf dem Weg in den Tempel ist. Ja? Alles, um zu verhindern, dass dieser Messias wiederkommt. Und deshalb haben die Muslime da einen Friedhof hingebaut. Ist schon spannend, oder? So, hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten. Der König der Herrlichkeit will einmarschieren. Ob Georg Weisel im Jahr 1623, das ist wie lange her? Wer schnell im Kopf rechnen? Etwas über 400 Jahre, genau, 402 genauer gesagt. Der hat dieses Lied geschrieben, was wir eben gesungen haben, und zwar Georg Weisel, ich habe mit einem S zu wenig geschrieben, der wird mit Doppel-S geschrieben. Der war nämlich derjenige, der in dieser Altrosgärter Kirche bei Königsberg seinen Dienst antrat. Und das war nicht nur ein Pastor, sondern der war außerdem noch Musiker, Dichter und so weiter. Und der hat ein Lied dazu geschrieben, weil er sagt, ich fange jetzt in dieser Kirche mit meinem Pfarrdienst an. Und er hatte ein Erlebnis, und zwar beschreibt er das, er war im Königsberger Dom in der Nähe und dann fing es an zu schneien ohne Ende. Und dann hat er gedacht, ey, wo finde ich denn jetzt vor so einem Schneesturm ein bisschen Schutz? Und dann hat er gesagt, wir gehen mal in Richtung Dom. Und in dem Dom, lese ich euch vor, da war ein freundlicher, humorvoller Küster. Und er öffnet die Tür mit einer tiefen Verbeugung und sagt, willkommen im Hause des Herrn. Hier ist jeder in gleicher Weise willkommen, ob Patrizier oder Tagelöhner. Sollen wir nicht hinausgehen an die Straßen, an die Zäune und alle hereinholen, die kommen wollen? Das Tor des Königs aller Könige steht jedem offen. Und als er dann da in diesem Vorraum, in diesem Tor des Doms steht, dann sagt er zu dem Küster, Er hat mir eben eine ausgezeichnete Predigt gehalten. Und daraus entstand dann dieses bekannte Weihnachtslied oder Adventslied: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich an Rat. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Also, wir müssen uns das klar machen. Jesus kam damals als Kind, als der Retter in diese Welt. Und wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er als der Herr der Herrlichkeit kommen, als der König mit Macht. Und da müssen wir uns ganz genau auch überlegen, wie begegnen wir dem? Ja? Es gibt ja dieses nächste schöne Lied: Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Machen wir uns in diesem Advent wieder neu bewusst, mit wem haben wir es zu tun? Mit dem Schöpfer, mit diesem König der Herrlichkeit, mit dem allmächtigen Gott. Und dem wollen wir die Ehre geben. Der bringt Heil und Leben mit sich. Und deshalb dürfen wir jauchzen, vor Freude singen. Habe ich eben ein ganz bisschen vermisst. Das Jauchzen von euch. Ich habe auch nicht mitgejauchzt, weil meine Stimme angeschlagen ist. Und ich Angst habe, dann bin ich wieder nur am Husten. Aber jauchzen müsste eigentlich noch viel mehr klingen. Und wir können uns dann wirklich mal vornehmen, dass wir uns darüber, dass dieser Herr wiederkommt, noch mehr freuen. Ja, dass das nicht nur in unserem Wohnzimmer daheim ist, ja, wenn wir die Geschenke auspacken, sondern dass wir es wirklich auch in aller Welt zeigen. Wir freuen uns, dieser Herr kommt wieder. Ja, er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit, all unsere Not zum End erbringt. Der Halben jauchzt, da ist wieder dieses Jauchzen, ja, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. Er ist derjenige, der nicht nur theoretisch da ist, sondern der wirklich etwas tut. Und dass ich jetzt hier stehe, ist für mich auch ein Wunder. Ja? Annika hat mich gestern noch gefragt, ja, wie fit bist du denn? Da habe ich gesagt, ja, noch gar nicht. Aber ich habe gesagt, der Herr wird ein Wunder tun, ja, damit ich hier stehen kann. Und hat er getan. Dann geht weiter. Obwohl dem Land, obwohl der Stadt so diesen König bei sich hat, wohl alle Herzen ins Gemein, da dieser König zieht ein. Er ist die rechte Freudensonne, bringt mit sich lauter Freude und Wonne. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät. Ich glaube, einen Tröster brauchen wir auch immer wieder. Da, wo uns in unserem Leben Dinge begegnen, die überhaupt nicht in unseren Kram passen, die Krankheit betreffen, Not, Tod, Verfolgung in der Gemeinde. Gelobet sei mein Gott. Der ist trotzdem derjenige, der die Freudensonne ist, der trotz allem Leid Hoffnung und Freude schenkt. Wir singen ja auch dieses Lied: Du gibst mir Freude im Leid. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die man nicht vorher planen kann, die man dann geschenkt bekommt, wenn das soweit ist. Und keine Sekunde vorher. Ich glaube, dass das wirklich ein Geschenk ist. Ja, und jetzt hat der Georg Weisel dieses Lied gedichtet zur Eröffnung dieser neuen Kirche und zu seiner Anstellung, die dann die Woche später eintrat, am dritten Advent. Und an diesem zweiten Advent, dann stellte sich aber auch heraus, dass in unmittelbarer Nähe von dieser Kirche ein Armen- und Siechenheim, haben sie das früher genannt, war. Und dieses Heim, das hatte einen verhältnismäßig schnellen Weg zur Kirche. Und so, dass die Leute auch verhältnismäßig schnell dahin kamen. Und sie mussten aber dazu über ein Grundstück von einem Kaufmann, der hieß Sturgis. So, und der der hat Schwierigkeiten gehabt. Es war ja die Zeit vom 30-jährigen Krieg und da war alles andere als gut. Und der hat gesagt, nee, hier, das ist mir alles zu heiß. Ich habe ja Tore, ja. An der einen Seite vom Garten, auf der anderen Seite vom Garten, wo die Leute immer durchlaufen, das will ich nicht mehr, ich habe Angst. Und er hat die Türe zugemacht. Und dann ist der, oder waren die Leute, die aus diesem Armenheim zur Kirche wollten, die mussten einen wahnsinnsweiten Umweg machen. Und dann ist der Georg Weisel mit dem Kirchenchor nach dem Herrn Sturkis vor die Türe gegangen. Und da haben sie dann zusammen gesungen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und der Georg Weisel hat noch eine kleine Predigt darüber gehalten, dass es ja darauf ankommt, dass wir unserem Herrn die Türe öffnen, dass wir unser Herz öffnen für ihn. Und der Herr Sturkis, da war der Chor kaum fertig, da hat er die Türen aufgeschlossen, weil er so bewegt war und so aufgewühlt war von diesem Lied, von diesem Anliegen von Georg Weisel, dass er die Tore aufgesperrt hat und hat sie nie wieder zugemacht. So hat dieses Lied vor 402 Jahren schon eingeschlagen. So, und heute? Was ist das Ergebnis 2025? Heute bei mir und dir? Ich habe euch eine Strophe eben unterschlagen. Komm, o mein Jesus, mein Heiland Jesus Christ, meins Herzen Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein, dein heiliger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. O komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Wir dürfen uns an diesem zweiten Advent fragen, ist meine Türe, mein Leben offen für diesen Herrn? Habe ich Dinge, die mich abhalten, wo ich die Türe immer wieder gerne zumache? Und das geht ja so schnell, so eine Tür zuzumachen, wa? Und je nachdem, wie eilig man das hat, knallt das ja auch schon mal ordentlich. Als deutlicher Ausdruck, du nicht. Ich weiß das noch sehr gut, dass ich mit meinem Bruder Horst hintereinander war und wir liefen hintereinander weg. Er verfolgte mich. Meine Eltern waren nicht da. Und die Türe wurde mal eben schnell zugeknallt. Der Nächste konnte nicht bremsen und stand dann mit der Türe im Zimmer. Dann haben wir schnell wieder gesehen, dass wir die Türe zusammengedengelt gekriegt haben. Aber sie haben, glaube ich, trotzdem festgestellt. Wie ist das mit mir, mit meiner Türe? Mache ich meine Türe auf für diesen Herrn der Herrlichkeit, dass er einziehen kann? Ich wünsche uns das, dass wir unsere Türe öffnen für diesen Herrn. Und Sabrina hat den Gottesdienst eben begonnen mit Offenbarung 3, Vers 20. Ich will meine Predigt damit schließen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Türe öffnet, so werde ich zu ihm eingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wenn wir Jesu Klopfen an unserer Türe hören, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er draußen steht. Lasst uns immer wieder dieses Klopfen, das ist nicht so laut, wie wenn mein Bruder die Türe einrennt, aber dieses Klopfen werden wir trotzdem hören. Und wenn das durch so eine Predigt ist wie heute, wenn wir dieses Klopfen hören, dann dürfen wir sagen, Herr Jesus, komm du rein. Wir wollen unser Leben dir geben. Du sollst Herr über unserem Leben sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Klostermühle erinnert, mit dem Stuhl. ja, wo sie sagte, komm, Herr Jesus, du darfst auf meinem Stuhl, auf meinem Platz nehmen. Und dann kam immer eins nach dem anderen. Und, Jesus, das passt jetzt nicht, geh mal ein bisschen weg. Jesus möchte auf dem Stuhl unseres Lebens sitzen. Und ich habe ja verhältnismäßig viel Zeit im Moment zur freien Verfügung. Und ich stelle fest, diese Zeit, die wird nicht mehr. Ich habe teilweise, wenn ich am Arbeiten war, mir mehr Zeit nehmen können zum Bibellesen und Beten, wie wenn man auf einmal viel Zeit hat. Das ist schon deprimierend. Deshalb will ich euch Mut machen. Hört, wo wir unseren Herrn Jesus wieder rausgeschubst haben, wenn er nicht mehr auf unserem Zentrum sitzt. Und lasst ihn hinein. Lasst ihn den Platz einnehmen, den er sich bei uns wünscht. Nämlich in unserem Machtbereich, wo er uns sagt, wo es lang geht. Wo er uns zeigt, wie wir ja, leben können. Und das hat einfach einen unendlichen Segen. So werde ich zu ihm eingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Da steht nicht, werde ich vielleicht reingehen. Nein, er kommt dann. Und da dürfen wir uns drüber freuen. Wir wollen noch aufstehen zum Beten. Lieber Jesus, wir haben diese Adventszeit, um uns neu daran zu erinnern, dass du als der König wiederkommst. Nicht als das arme Kind in der Krippe, sondern dass du als der König alle Macht haben wirst. Ja, und wir wollen uns ja dir öffnen. Komm du in unser Herz hinein. Lass es deine Krippe sein. Herr, segne du diese Adventszeit, dass wir immer wieder ja, von dir aufgeschreckt werden, dass wir wachgerüttelt werden für dich, für deine Liebe, für deine Treue. Danke, dass du treu bist, dass du uns festhältst, auch wenn wir nicht mehr halten können. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen in allem, was auf uns zukommt. Und wir dürfen wissen, du wirst uns den Weg führen, den du für uns vorhast. Auch wenn er durchs tiefe Tal geht, auch wenn er uns in Schwierigkeiten bringt. Aber wir dürfen an deiner Hand bleiben. Und so schenke du uns in dieser Adventszeit, dass wir uns bewusst an deiner Hand festhalten. Amen.